Wie positioniere ich mich als Marke, als Künstler?
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich heiße Viola Gräfenstein. Ich bin leidenschaftliche Hörfunkjournalistin, Podcasterin, Sprecherin und liebe Kunst und Kultur. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die sich neue, erfolgreiche Wege in ihrem Kulturbereich kreativ geschaffen haben. Außerdem liefere ich Tipps, wie ihr euch als Kulturschaffende digital hör- und sichtbarer machen könnt. Denn mein Ziel ist es, Kulturschaffenden mit neuen Impulsen zu helfen. In dieser Folge spreche ich mit dem Leiter von Bayer Kultur, Thomas Helfrich. Der studierte Schauspieler und Medienprofi kreierte für Bayer Kultur ein neues Konzept der Künstlerförderung. Er erzählt uns, wie er seine Künstlerinnen und Künstler bisher durch die Corona-Zeit gebracht hat, was Unternehmen für den Kulturbereich tun können und welche neuen Wege im Bereich Digitalisierung Künstlerinnen und Künstler sichtbarer machen können.
Ja, mein Name ist Thomas Helfrich. Ich bin seit 2010 bei der Bayer AG verantwortlich unter anderem für die Kultur und das kulturelle Engagement der Bayer AG, das über eine lange Tradition verfügt.
Können Sie vielleicht einmal die wichtigsten Meilensteine der Bayer Kultur nennen, dass man ungefähr weiß, warum Sie seit ja 100 Jahren eigentlich, ne, über 100 Jahren Kultur fördern?
Ja, wir gehen so langsam in das 120. Jahr. Also gegründet wurde die Kulturabteilung 1907. Das hatte zu tun mit dem Umzug von Wuppertal nach Leverkusen. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, so wie heute mit der Grünen Wiese. Die damaligen Konzernführer kamen nach Leverkusen in ein kleines Dorf. Und dort galt es natürlich, eine Infrastruktur aufzubauen. Mit allem, was dazugehört, damit man auch die Facharbeiter aus dem Norden hier ansiedeln konnte. Also das, was wir heute klassisch Employer Branding nennen. Also wie macht man einen Standort attraktiv? Und dementsprechend wurden 1904 die Sportvereine gegründet, die wir heute auch noch alle kennen. Aber natürlich brauchten auch gerade die gebildeten Mitarbeiter, und damals war das Bildungsbürgertum sehr, sehr groß, brauchten natürlich auch nach getaner Arbeit ein Angebot zur Zerstreuung, damit man sich auch nochmal entspannen konnte. Und da entstand die Idee des damaligen Generaldirektors Karl Duisberg mit seinem damaligen Leiter für das Bildungswesen, Hugo Kaspari, dem ersten Leiter der Kulturabteilung, dass man ein kulturelles Programm anbietet, dazu auch eine Veranstaltungsfläche anbietet mit dem Erholungshaus und dort dann sukzessive angefangen hat, kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Und die Manager, die sich abends nach getaner Arbeit getroffen haben, alle spielten irgendein Instrument und dann gemeinsam musiziert haben.
Also Kunst und Kultur spielte mal eine sehr große Rolle für das Unternehmen?
Genau, am Anfang, wenn ich das vielleicht noch erwähnen darf, war es ja erstmal, also rein aus diesem Employer-Branding-Gedanken heraus. Aber natürlich später merkte man auch, als die Stadt entstand, dass man generell ein kulturelles Angebot anbieten möchte. Und so hat dann die Bayer AG natürlich auch die Funktion übernommen eines Kulturanbieters, bis dann in den 60er Jahren die Stadt ihr eigenes Angebot auch geschnürt hat und wir seitdem ein eigentlich sehr schönes, breit gefächertes Angebot haben.
Mhm. Seit diesem Jahr gibt es das Start Festival mit genreübergreifenden Veranstaltungen an den Bayer Standorten Leverkusen, Wuppertal, Berlin und Bitterfeld. Was ist Ihr Motto und warum sind Sie zu dieser neuen Art des Festivals gekommen?
Ja, wir haben ja verschiedene Motti, mit denen wir umgehen, aber eines ist, alles kann und muss. Wir versuchen da ganz klar Grenzen zu sprengen aus dem klassischen Kulturkonsum, wie wir ihn eigentlich so kennen. Eine Idee war, wenn wir uns die Situation in Nordrhein-Westfalen anschauen, dann verfügen wir hier über 150 sogenannte Bespieltheater, das sind Gastspielhäuser. Und bei dieser hohen Dichte und ich glaube mit dem Gesamtangebot, das wir heutzutage haben, bei kulturellen Veranstaltungen und auch Events, wir neigen ja dazu, immer stärker auf Events zu schauen, glaube ich, wird es für jeden Einzelnen immer schwieriger, seinen Platz zu behaupten. Und da entstand bei uns die Idee im Team, dass wir eigentlich auch versuchen, dem Rechnung zu tragen, dass wir, so wie auch der Konzern, der uns unterstützt, versuchen, mit sehr innovativen Angeboten Menschen an Kultur heranzuführen und auch an Kunst heranzuführen und dort in einen neuen Diskurs einzutreten. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir fokussieren es sehr stark auf ein Festival, bei dem wir wirklich versuchen, ganz außergewöhnliche Formate zu präsentieren und Menschen neu zu inspirieren. Deswegen sagen wir immer, alles kann und muss. weil wir uns da selbst keine Grenzen geben wollen und freuen uns darüber, wenn wir natürlich dann durch die klassischen Angebote, die in der Umgebung immer noch bestehen, einfach nochmal einen anderen Aspekt liefern und auch einen anderen Impuls setzen.
Dann erwischte ja alle der Lockdown am 22. März 2020 und das Festival konnte so nicht mehr stattfinden. Wie haben Sie auch die Zeit als Leiter von Bayer Kultur erlebt und wie sind Sie mit den Künstlern umgegangen?
Also grundsätzlich war es wie für alle, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wir hatten da vielleicht ein bisschen Glück im Unglück, weil es wäre das erste Mal gewesen, dass das Festival stattgefunden hätte. So gesehen gab es da keine Erwartungshaltung. Wir hatten da auch keinen Druck und haben für uns gesagt, okay, also unsere Planungen verschieben wir um ein Jahr. Das ist auch okay. Da können wir vielleicht auch nochmal uns überlegen, wo wollen wir da hin? Wie geht das? Und zum anderen haben wir uns dann wirklich viel stärker darauf fokussiert, wie können wir den Künstlern, die wir ohnehin fördern, wie können wir die weiterhin unterstützen? Wie können wir denen auch mit Impulsen weiterhelfen, denen auch tatsächlich finanziell weiterhelfen? Und wir haben eine große Unsicherheit gesehen bei den Künstlerinnen und Künstlern und haben dann aber für uns entschieden, wir blenden das jetzt mal aus und tun so, als würden wir ganz normal ein Geschäft machen. Das heißt, die finanzielle Förderung fließt weiter, damit es eine Sicherheit gibt für die Künstler. Und wir laden sie aber auch ein, trotzdem Dinge auszuprobieren. Also sei es nun ein Autokonzert von Alexander Krichel, was er noch nie gemacht hatte, und haben sehr eng mit den Künstlern gearbeitet an Formaten, also auch an digitalen Formaten, und haben eigentlich für uns da das Thema Digitalisierung ein bisschen vorantreiben können und war für uns insgesamt eine große Fläche zum Ausprobieren. So gesehen, es ist eine schwierige Zeit für Künstler insbesondere. Ich denke aber für jeden, der mal wieder sich mehr mit der Kunst beschäftigen will, war das eine ganz gute Phase, wo man sich besinnen konnte, reflektieren konnte und viel stärker wieder auf Projekte schauen.
Okay, Sie haben eben erwähnt, Sie haben ein Autokonzert gegeben, beziehungsweise Alexander Krichel, und Sie haben das Thema Digitalisierung weitergeführt. Kommen wir zum Autokonzert. Können Sie erzählen, was haben Sie da mit Ihren Künstlern angestellt und Ihrem Publikum?
Ja, also das war eine Veranstaltung, auch in Nordrhein-Westfalen, bei der Alexander dann auf einer Bühne gespielt hat. Das wurde dann ins Auto übertragen und man konnte
zu viert. Wie so ein Autokino, oder?
Genau, ja, das war extra aufgebaut mit Bühne. Und man saß dann da zu viert und konnte den Klängen lauschen, während man auf einer großen Leinwand dann Alexander live hat spielen sehen. Und hatte so zumindest das Gefühl, man ist dabei, und dann konnte man sich entscheiden, wenn man Applaus gemacht hat. Ich glaube, das war Hupen. Es gab noch eine andere Funktion mit der Lichthupe. Da kann ich gar nicht mehr so genau erinnern. Das war insgesamt extremst schräg, ich glaube für alle. Also sowohl für Alexander als Künstler, denn er bekam kein unmittelbares Feedback. Er saß da auch für sich alleine. Wir hörten das in einem geschützten Raum, auch ohne das Erlebnis mit anderen Menschen gemeinsam eine Atmosphäre zu genießen. Aber insgesamt war das ein spannender Weg, auch wieder neu Kunst zu hören, Kunst zu erfahren. Manchmal hilft das, weil man auch hinterher weiß, was man nicht unbedingt täglich braucht. Aber das Format fand ich ganz spannend, weil es trotzdem, trotz aller widrigen Umstände, eben einfach eine neue Option geschaffen hat, wie man trotzdem noch Kultur genießen kann in einer schwierigen Zeit, ohne dass man rein digital wird.
Und sogar live.
Genau.
Also man saß zu viert in einem Auto, das wollte ich nochmal sagen. Ne?
Und genau, wir saßen zu viert im Auto. Man konnte auch zu zweit im Auto sitzen. Es war ganz spaßig, weil man natürlich, also man hat so nicht diese besondere heilige Atmosphäre eines Konzertsaales, wo man ruhig sein muss. Also wir konnten uns auch unterhalten. Wir hatten uns was zu essen mitgenommen. Wir störten auch niemanden. Ab einem gewissen Punkt muss man dann darauf achten, dass das Konzert nicht etwas wird, was man nebenbei noch genießt. Also es war schon eine Herausforderung. Aber insgesamt war es super spannend. Ein tolles, tolles Erlebnis, das ich auch so nicht missen möchte.
Okay, dann haben Sie viele neue digitale Formen ausprobiert. Können Sie was dazu sagen? Sie mussten sich eben ja auch ganz schnell umstellen auf was Neues.
Ja, genau.
Und Ihre Künstler.
Und die Künstler. Ja, die erste Überlegung war natürlich, also dadurch, dass wir eben verschiedene Formate geplant hatten, die dann so nicht mehr stattfinden konnten. Wir mussten die Spielzeit eigentlich mit dem Lockdown dann auch beenden, haben wir uns überlegt, okay, also wie können wir Künstler fördern? Wie kann da Geld fließen? Einfach so Geld überweisen, das kann man schon machen, aber das ist auch in einem Unternehmen immer sehr schwer abzubilden. Also haben wir gesagt, wir schaffen eine Plattform, Die Künstler geben etwas von sich und werden dafür auch bezahlt und wir teilen das mit der Welt. Das war so der erste Schritt, eigentlich sehr einfach, das, was auch im Netz schon gelernt ist.
Diese Art Sofakonzerte oder?
Na, es war schon wirklich, also rein, na, nicht Sofakonzerte, sondern man konnte auch einfach nur einen Clip einreichen. Also wir haben, also bei einem Tänzer haben wir gesagt, zeig uns eine Choreografie. Bei anderen Künstlern, die haben wirklich extra was nur für diese Plattform. Wir haben das dann das Online-Start-Festival genannt, also haben sozusagen ein kleines vorgezogenes Festival gemacht. Da ging es wirklich nur darum, also dass Künstler Content generieren können, damit sie auch weiter arbeiten können an Themen. Aber dann auf der anderen Seite, dass die Menschen auch nicht, also auch das Publikum nicht verloren geht, dass die auch immer noch eine Ansprache haben, ja. Und auch wissen, es gibt uns noch. Dann haben wir sehr schnell angefangen, uns mit anderen digitalen Formaten auseinanderzusetzen. Latte del Mondo, unser Orchestra in Residence, haben Bundesfördermittel bekommen. Da gab es im Zusammenhang mit Covid eine besondere Förderung, wo man sich auch eben digital mit auseinandersetzen musste. Und da haben wir im Gespräch mit Latte del Mondo dann erreicht, dass wir gesagt haben, okay, dann nehmt ihr bitte unsere Startkünstler, den Sandro Roy und die Rike Hui, beide, die schon auch klassisch können, aber eigentlich nicht klassisch sind. Rike, die ja in der neuen Musik arbeitet, Sandro, der aus dem Gypsy Jazz kommt. Und wir führen euch zusammen und versuchen, was ganz Neues zu kreieren. Über Online und digitale Inhalte und versuchen, da was Schönes zu machen. Das war so das nächste Projekt, das wunderbar geworden ist. Dann sind Filme entstanden. Also wir haben einfach gemerkt, wir haben die Medien voll ausgeschöpft, ohne dass wir versucht haben, die Live-Situation einfach nur eins zu eins zu kopieren in einen Online-Raum. Das haben wir dann später bei den Leverkusener Jazztagen gemacht, die ja Gott sei Dank stattfinden konnten. Da sind wir auch sehr froh drum, denn eigentlich hat in der Zeit kein Festival mehr stattgefunden im November 20. Aber wir hatten uns so gut vorbereitet, gemeinsam mit dem WDR, dass wir Live-Übertragungen machen konnten, Live-Streamings machen konnten und wir dort erstmal die große Wucht auch des Online-Streams für uns erfahren haben. Denn die einzelnen Veranstaltungen wurden so weit in die Welt rausgestreamt, dass wir dann Feedback aus Kanada bekamen, aus Asien. Also dort, wo man normalerweise grundsätzlich qua der Situation oder der Veranstaltung, weil man ja präsent sein muss vor Ort, das gar nicht so mitbekommt, haben wir so für uns festgestellt, oh, diesen Mehrwert bietet es digital und auch Stream, auch für den musikalischen, auch den klassischen Bereich, der ansonsten da immer eher so Schwierigkeiten hat. Und das war eine tolle Erfahrung. Und ich war selbst vor Ort im Erholungshaus. Und es waren dann die letzten Veranstaltungen, tatsächlich die letzten Veranstaltungen, die wir so gemacht haben. Seitdem haben wir keine mehr in dem Haus hier gehabt. Und das war ganz spannend zu sehen, denn es war sicherlich eine gespenstische Atmosphäre vor Ort, weil halt kein Mensch da war. Und es war auch alles sehr reduziert, auch von der Akustik her. Gleichzeitig aber im Netz ein Riesenfeuerwerk abgefeuert wurde, was sehr spannend war. Und ich glaube, wir waren dann auch sehr zufrieden, dass wir es trotzdem gemacht haben. Denn man darf nicht vergessen, der Veranstalter hat da keine Einnahmen durch. Und das ist dann eine Entscheidung auch für die Künstler, die natürlich auch nicht das volle Honorar bekommen. Aber ich habe gemerkt, dass alle so zufrieden waren, dass sie so nah wie möglich an die Echtsituation herangekommen sind. Das ist ein ganz tolles Erlebnis war.
Sie sind ja sozusagen ein bisschen der Vater ihrer Künstlerinnen und Künstler. Das heißt, sie haben Patenschaften mit dem Programm Start Academy. Wie haben Sie Ihre Künstlerinnen und Künstler, die ja auch sehr frustriert waren zeitweise, was die mir erzählt haben, wie haben Sie es geschafft, sie so zu motivieren? Und auch jetzt, es ist ja auch ein bisschen unsicher, was jetzt wieder passiert. Also wie haben Sie das gemacht?
Ja, also zum einen, glaube ich, war es ganz wichtig, Perspektiven zu bilden und auch anzubieten. Und wir haben eigentlich immer versucht, und das versuchen wir auch immer noch, den KünstlerInnen das Gefühl zu geben, es kommt etwas danach. Also die Situation ist echt kompliziert, aber sie ist nicht hoffnungslos. Sie bietet große Chancen. Und ich glaube, das war bei dem einen mehr als bei dem anderen, aber immer ein guter Ansatzpunkt zu sagen, okay, dann lass uns doch mal die Ist-Situation analysieren. Wo sind die Herausforderungen? Wo sind die Probleme? Wie können wir dich dabei unterstützen? Was kannst du vielleicht anstelle dessen momentan machen? Lass uns über Programme sprechen. Lass uns generell über deine Entwicklung sprechen. Kannst du dir vorstellen, dass wir 2022 dieses und jene Projekt machen? Also das heißt, wirklich Perspektiven aufzeigen. Ganz viel auch mit anderen sprechen. Dann, wenn wir sehen, wir haben eine Option, dass wir einen Künstler buchen können, wenn wir eine Sponsoring-Anfrage bekommen, heißt, könnt ihr bei der Veranstaltung als Sponsor auftreten, haben wir sehr oft gesagt, ja, aber nur, wenn ihr einen Künstler von uns bucht. Das heißt, wir haben versucht, schon wirklich sehr, sehr konkret zu helfen, aber natürlich auch einfach sich mit Künstlern zu treffen, zuzuhören und ihnen einfach, ja, das Gefühl, also möglichst viel Empathie entgegenzubringen, was in der Situation zum Teil ja sehr schwer ist. Weil jeder einzelne Bereich, auch Konzertveranstalter, ihre eigenen Probleme haben.
Die Start Academy geht ja ein bisschen einen anderen Weg. Also nicht mehr dieses ursprüngliche typische Sponsoring, sondern sie nehmen sich ihrer Künstlerinnen und Künstler sehr eng an. Können Sie etwas dazu sagen? Warum sind Sie da auf diese Ebene gekommen?
Also ich komme selbst aus der Kunst. Und
inwiefern?
Ich bin studierter Schauspieler und habe auch im Schauspiel gearbeitet. Und das, was mir als Künstler immer gefehlt hat, war so an die Hand genommen zu werden. Also in meiner Kunst kann ich sehr viel, je nach Talent. Aber es gibt ja einige Themen drumherum, um die ich mich kümmern muss. Also die Professionalisierung auch als Künstler. Das versuchen wir, wenn wir jung sind in der Kunst, immer weit weg von uns zu schieben, weil es geht um die reine Kunst. Aber irgendwann muss man auch Geld verdienen, muss man auch überleben können, will sich auch weiterentwickeln. Und das kann ein sehr steiniger Weg sein, wenn man da kein natürliches Talent hat. Und nicht alle Künstler haben ein natürliches Talent, dass die große Netzwerker sind, dass die auch wissen, wie sie ihre Karriere planen.
Marketing und so weiter.
Genau. Ganz einfache Dinge. Wie schreibe ich ein Angebot? Wie schreibe ich eine Rechnung? Also so ganz, ganz praktische Dinge im Leben. Ich habe mir unser grundsätzliches Programm angeschaut und dachte, ja, das ist alles sehr richtig. Also Künstler brauchen finanzielle Förderung. Das hilft denen sehr, weil sie sich dann auf ihre Kunst konzentrieren können. Finanzielle Förderung können sie aber überall bekommen. Das ist dann einfach manchmal eine Frage der Tagesform und wie viel Glück man hat, ob man die eine Förderung bekommt oder die andere. Manche bekommen 3, 4 Förderungen parallel. Und wenn man da ehrlich ist, dann ist das Geld auch irgendwann ausgegeben und es bleibt aber nichts Nachhaltiges hängen. Außer, dass man sagt, ich bin von der Stiftung gefördert worden. Uns war das ein bisschen zu wenig, weil ich glaube, dass wir als Unternehmen generell verschiedene Kompetenzen haben, die man sehr gut auch auf den kulturellen Bereich anwenden kann. Zum Beispiel, also im Marketing, wie positioniere ich mich als Marke, als Künstler? Da haben wir unsere Experten für. Und wenn ich das schaffe, meine Experten mit den Künstlern und den Künstlerinnen zusammenzubringen, dann kann daraus was ganz Spannendes passieren. Und sei es nur, dass ich das mir mal angehört habe und verstanden habe, okay, darum geht es. Warum ist es denn so wichtig, wenn ich einen Vertrag unterschreibe, dass ich mich dann auch um alle Inhalte in dem Vertrag kümmere? Ja, also warum muss ich da jetzt in meiner Internetpräsenz den Namen des Sponsors zum Beispiel reinschreiben? Also ganz viele verschiedene kleine Dinge.
Also auch Internet, Webseiten.
Webseiten, also ohne, dass wir da persönlich jetzt helfen, die Webseite aufzubauen, aber einfach, dass wir diese Impulse liefern.
Ja.
Dann haben wir natürlich ein Riesennetzwerk an Agenturen, Konzertagenturen. Das heißt, wir kennen sehr viele. Wir können Künstler und Künstlerinnen unterstützen, wenn sie zum Beispiel einen neuen Agenten brauchen. Das heißt, das, was wir anbieten, ist Patenschaft oder auch Mentoring, so wie es der klassische Unternehmensbereich ist, wo wir uns zusammensetzen und fragen, okay, was brauchst du konkret? Wo können wir dich unterstützen? Wo möchtest du nicht unterstützt werden? Das muss ein sehr offener Prozess sein. Und es ist ein reines Angebot. Das kann der Künstler oder die Künstlerin können das annehmen oder aber auch nicht. Das ist keine Verpflichtung. Und das, was wir darüber hinaus anbieten, ist dann auch noch ein persönliches Mentoring, wo wir, die wir alle unsere Spezialitäten haben. Und wie gesagt, ich komme selbst aus dem künstlerischen Bereich. Und dann biete ich an, wir können uns gerne mal zusammensetzen, einen Tag, und dann reden wir über dich und deine Kunst.
Das wurde auch angenommen.
Das wurde auch angenommen. Und das ist super spannend. Also weil dieses Hinterfragen und Reflektieren, was will ich mit meiner Kunst, wo will ich dahin, wo stehe ich auch jetzt, das sind Fragen, die man sich nicht unbedingt im Alltag stellt. Es kann aber auch immer wieder passieren, dass man an Grenzen stößt, an denen man nicht mehr weiterkommt. Und ich glaube, da einen Partner zu haben, der hinterfragt, der auch nochmal in eine gewisse Richtung lenkt, das kann sehr hilfreich sein. Eigentlich eine klassische Development- und Karriereplanung wie im Unternehmen. Deswegen sage ich, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt,
okay,
aber natürlich auf den künstlerisch-kulturellen Bereich dann fokussiert.
Sehr schön. Also Sie haben ja eine weite Range an Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Bereichen. Vielleicht können Sie mal ein paar nennen, damit man weiß, wen Sie vertreten.
Ja, also aus allen Bereichen. Wir haben zwei ganz tolle Filmemacherinnen mit Rico Hoy und Lisa Charlotte Friedrich, die wir beide auch schon gefördert haben, die nicht nur einen tollen Film gemacht haben, der preisgekrönt wurde, live der Film, also eine Dystopie, die unter anderem beim Lichterfestival in Frankfurt ausgezeichnet worden ist als bester Langfilm, den wir mit unterstützt haben, sondern Lisa ist auch noch eine herausragende Schauspielerin, die in vielen Filmen schon gespielt hat und auch im Theater gespielt hat. Rika eine hervorragende, ganz ausgezeichnete Trompeterin, die wirklich auf einem sehr, sehr extrem guten Karriereweg ist und das auch ganz toll macht und die beiden zusammen sehr gut arbeiten. Dann Sandro Roy als Gypsy-Jazzer, also der sowohl klassisch als auch Jazz spielt. Wir haben mit Philipp Kratz einen Ballettchoreografen, der auch aus Leverkusen kommt, was ein großes Geschenk ist natürlich, der aber in Italien mittlerweile einer der ganz jungen aufstrebenden Choreografen ist, lange bei Attaballetto Solotänzer war, 2019 Choreograf des Jahres in Italien geworden ist, worauf wir sehr stolz sind, weil es in der Zeit auch war, in der wir ihn unterstützen durften. Wir haben aber auch schon das Bundesjugendballett gefördert. Wir fördern sehr viele bildende Künstler, in der Regel nicht individuell, sondern meistens über kuratierte Ausstellungen, weil wir glauben, dass das ein sehr, sehr guter Punkt ist, an dem sich mehrere Künstler einfach auch darstellen können und wir dort auch die Karriere unterstützen können. Wir haben mit Jakob Manns einen extrem jungen Saxophonisten, der noch keine 20 ist, aber schon in der Jazzszene einen ganz großen Namen hat. Alexander Krichel haben wir schon drüber gesprochen. Echo Klassik Gewinner, genauso wie Tamar Beraya. Also wir haben eine ganz breite Range.
Als Pianistin, ja.
Als Pianistin, genau. Tobias Feldmann, einer der großen Violinisten und auch noch sehr jung, mit einer Professur in Würzburg. Also wir haben ganz tolle, außergewöhnliche Künstler, Alexei Gerasimes noch als Schlagzeuger. Bei Afni, eines unserer jüngsten Kinder in der Start Academy, die wir geholt haben, da wir mit den Bayer Philharmonikern einen Klangkörper haben, der aus der Bayer Kultur heraus entstanden ist, heute als selbstständiger Verein auftritt. Und wir aber glauben, mit dieser Zusammenarbeit jungen DirigentInnen eine tolle Plattform zu schaffen, 3 Jahre lang ein Orchester zu leiten, zu führen, auszuprobieren, auch Dinge auszuprobieren, die man manchmal vielleicht mit einem etablierten Orchester nicht schafft, weil die einfach etabliert sind und da nicht so viel Lust drauf haben oder weil die Struktur anders ist. Also ein ganz großer Raum für Experimente. Und auch da erleben wir, die haben bislang nur sehr wenig proben können aufgrund von Covid, aber selbst da merken wir, welche Impulse das setzt. Und zwar nicht nur für Bar als junge Dirigentin, die hoch veranlagt ist, sondern auch für die Musiker selbst, die sich auf was ganz Neues einlassen müssen, aus den gewohnten Pfaden heraus müssen, auch aus ihrer Komfortzone heraus müssen. Und wir merken, wie viele neue Impulse das setzt. Und das ist, glaube ich, das am Ende des Tages, was extrem viel Spaß macht bei der Förderarbeit.
Toll. Jetzt haben ja diese Künstlerinnen und Künstler ein extremes Glück, weil sie sie gefunden haben. Das heißt, man kann sich leider nicht wirklich bewerben auf so eine Patenschaft, sondern die werden von ihnen gefunden und ausgesucht. Aber was machen denn jetzt all die Künstlerinnen und Künstler, die auch noch Potenzial haben? Wie können sie es schaffen? Gibt es etwas, was sie denen jetzt in dieser jetzigen Zeit auch besonders mitgeben könnten? Was sie machen könnten, um sich nach vorne zu bringen und auch nicht vergessen zu werden?
Grundsätzlich immer sichtbar sein. Also ich glaube, sichtbar sein, offen sein, neue Wege zu gehen.
Vernetzen?
Vernetzen auch. Also ich glaube, das, was ich festgestellt habe, das mag auch sehr pauschalisiert sein, aber das, was mir auffällt, ist, wir haben in dem gesamten Kunst- und Kulturbetrieb ja so eine gewisse Sättigung erfahren. Also das ist mittlerweile ein sehr administratives Geschäft. Und dann geht es sehr viel darum, kriege ich die Reisekosten auch noch bezahlt? Bekomme ich das noch bezahlt? Und diesen, also es ist sehr viel mit 1 und 0. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir reden sehr, sehr wenig über Kunst. Und die Performance an und für sich.
Ja.
Und ich glaube, das, was jetzt den Unterschied machen kann, ist tatsächlich, wenn ich mich wieder sehr stark auf die Kunst zurückfokussiere. Wenn gar nicht mal das Thema, ich muss davon leben können, gar keine Frage. Mhm. Aber die Frage ist halt, muss ich das Maximale rausholen, weil das setzt mich unter einen anderen Druck des Ablieferns, als wenn ich mich wirklich wieder um die Inhalte kümmere und sage, deshalb mache ich die Kunst und deshalb ist mir das wichtig. Und das sind meine Wege, das sind meine Kanäle, die ich mir suche. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und wir werden darauf aufmerksam.
Ja.
Also wenn jemand Hinterhofkonzerte macht, dann werde ich das sehen. Und dann werde ich zumindest mal diesen Künstler wahrnehmen und schaue mir das an. Ganz viele Künstler schaffen es super mit digitalen Präsenzen. Das ist auch das, wo ich mittlerweile immer stärker drauf schaue. Und dann sehe, oh, das interessiert mich. Das funktioniert nicht immer als Selbstläufer. Aber ich glaube, die Offenheit, also noch eine viel stärkere Offenheit, andere Formationen zu machen, Crossover-Projekte zu machen, also alle die Dinge,
was
die
man... Was meinen Sie mit Crossover?
Dass sich ein Jazzer mit einem Klassiker trifft oder dass sich ein Tänzer mit einem Slam-Poeten zusammentut. Also einfach wieder auf die Kunst zu schauen und zu sagen, okay, wie erreiche ich mein Ziel, etwas auszudrücken, worüber ich bisher noch nicht nachgedacht habe. Das schafft so diesen einmaligen Charakter. Das sorgt grundsätzlich für Aufmerksamkeit. Da sind wir wieder beim Thema Marketing und Selbstmarketing. Und wenn ich da die Aufmerksamkeit habe, da auch meine Learnings rauszuziehen und zu sagen, okay, was funktioniert da gut? Bin ich das? Funktioniert das auch mit meiner Kunst? Und daran weiter zu arbeiten. Ich glaube, dann werden diese Künstler sehr schnell im Anschluss, wenn sich Dinge verändern, also es wird ja nie wieder so sein wie vorher, es wird nie wieder normal sein, aber wenn Dinge wieder hin zu einer Normalität gehen, werden die sehr schnell auch im Anschluss weiterarbeiten können. Ich glaube, all die Künstler, die sich zurücklehnen und sagen, ne, ich mache meine Kunst so, wie ich sie mache, das kann durchaus schwierig werden.
Da könnte man abgehängt werden, ne? Also gerade in der jetzigen Zeit, wo alles sich auf Social Media stürzt, man präsent sein muss, Instagram, was auch immer.
Nicht für alle. Also natürlich gibt es Künstler, die brauchen das nicht.
Okay, aber ja, also die angehenden Jüngeren vielleicht.
Ne? Aber alle die Künstler, die am Ende des Tages frage ich mich ja immer, warum gehe ich in die Veranstaltung? Ja, also ein Brahms ist ein Brahms, ist ein Brahms, ist ein Brahms. Also da wird sich nicht so viel dran verändern. Da gibt es an der einen oder anderen Stelle mal einen neuen Impuls oder es hat eine andere Dynamik. Aber eigentlich bleibt das sehr gleich. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, das so mit Leben zu füllen, dass Menschen, die mich sonst nicht auf dem Radar haben, da hingehen wollen, werde ich es schwer haben. Da gibt es sehr viele Beispiele. Stegreiforchester interpretiert Werke komplett neu. Das wird den klassischen Freunden nicht so gefallen, aber ich kann mir eine neue Zielgruppe erschließen. Und auch da kann ich Erfolg haben.
Sehr gut, also schon so seinen eigenen USP finden. Ja. Also dass man sein eigenes Profil schärft, ja, fokussiert und einfach auch mal über den Tellerrand guckt und guckt, dass man sich vielleicht Leute holt, mit denen man sich zusammentut, mit denen man, an die man vorher nie gedacht hat und dann daraus etwas kreiert. So wäre Ihr
Absolut. Ja, also ich fand das immer total spannend. Also ich fand das auch persönlich immer total spannend, Dinge zu machen, die ich auch nicht kann, weil daraus ja was Neues entsteht und dann auch mit Menschen zu arbeiten, die das sehr gut können. Also auch nicht diese Angst zu haben, da zu scheitern. Ich glaube, das ist auch für Künstler. Künstler haben immer sehr, sehr große Angst zu scheitern und bleiben sehr gerne in dem, was sie gut können. Ich finde es immer spannend, aus diesen Zonen auch herauszugehen. Mit Abgrenzungen. Es gibt gewisse Dinge, die muss man nicht machen. Also man muss da ja auch nicht jeden Trend bedienen. Aber ich finde es immer sehr spannend, offen zu sein. Und ich sehe immer die tollsten Projekte dann, wenn ich Künstler in einer Rolle sehe oder auch in einer Performance sehe, die ich so nicht erwarte. Und das finde ich eigentlich ist ein großes Geschenk, das auch aus einer solchen Krise heraus entstehen kann.
Sie sagten, man sollte sich sichtbar machen. Mit welchen Tools? Also worauf sollten wirklich Künstlerinnen und Künstler jetzt mal ihren Fokus legen?
Es ist sehr individuell. Also es gibt da, glaube ich, nicht so das Geheimrezept, so wo man so sagt, so one size fits all. Das wäre schön, wenn das so wäre, weil dann glaube ich, da würde ich mich selbstständig machen und viel Geld damit verdienen. Ich glaube, dass den Fehler, den man nicht machen darf, ist, gilt aber auch für Unternehmen, gilt für alle, etwas darzustellen, was man nicht ist. Und da auch den einfachen Weg zu gehen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel sage, ich will in den sozialen Netzwerken eine Präsenz haben, dann muss ich da auch präsent sein. Also es reicht nicht aus, dass man so einmal die Woche einen Post absetzt und dann sagt, so super, und warum habe ich eigentlich nur 300 Follower? Da könnte ja viel mehr sein. Sondern ich muss für mich einen Weg finden, wie ich eine größtmögliche Wirkung erzielen kann in dem jeweiligen Netzwerk, in dem ich bin. Das ist auf Instagram was völlig anderes als auf Twitter zum Beispiel. Also wenn ein Igor Levit kann das sehr, sehr gut auf Twitter machen, weiß ich gar nicht, ob der das unbedingt auf Instagram so gut kann, weil das wesentlich visueller ist und nicht so politisch, wie zum Beispiel Igor Levit auf Twitter politisch ist. Ein Jazzer kann auch auf TikTok sein und Tänzer auch. Ja. Ja, so, die Frage ist, glaube ich, man muss da vorher seine Hausaufgaben machen. Das ist so die erste Empfehlung. Wen will ich erreichen? Warum mache ich das überhaupt? Welche Ziele habe ich? Also was ist das bestmögliche Ziel, wenn ich eine Präsenz habe? Was brauche ich dafür? Wir hatten das mit Alexander zum Beispiel, der eine Zeit lang ja auch Online-Konzerte gegeben hat. Dann hat er sich das Equipment gekauft. Dann haben wir da viel drüber nachgedacht und haben gesagt, okay, wie willst du das machen? Warum machst du das so? Er war in Quarantäne, er hat jeden Tag gebloggt. Das hat er dann über Instagram und Facebook gemacht, weil das die besten Plattformen waren. Also man muss da schon strategisch immer rangehen. Einfach das mal machen wird nicht funktionieren. Was am allerschwierigsten wird, ist, wenn man es mit einer Agentur macht, weil die Agentur immer nur eine Rolle verkauft, eine Persona verkauft. Das muss aber gar nicht mal unbedingt der Mensch an und für sich sein. Das ist in Krisenzeiten wie Corona zum Beispiel, wird das da sehr schnell sehr auffällig, weil da sehe ich die Person live, wie sie anders ist, als wie sie verkauft wird. Das heißt also auch da muss das Marketing, auch das Personal Branding, also die eigene Persona, die muss da schon sehr, sehr deckungsgleich sein. Das muss schon sehr stimmig sein. Ich glaube, das ist, wenn man einen Fehler machen kann in der sozialen Welt, ist es eigentlich immer eine Rolle zu spielen, die man nicht ist.
Absolut, ja, total wichtig. Und wie würde das für Künstler gehen, einfach so einen Kurs zu belegen? Wie mache ich das? Social Media? Oder sollte man da schon auch, also ja, das ist ja auch nicht billig. Sie sagten eben eine Agentur, das kann sich ja nicht jeder so leisten.
Nee, also die meisten haben ja ihre Künstleragentur. Und die Künstleragentur macht dann noch so daneben mal noch so ein bisschen Social Media. Da tue ich den Künstleragenturen jetzt wahrscheinlich auch sehr unrecht. Aber ich habe manchmal den Eindruck, das ist alles so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich finde es nicht so bereichernd, es hat nicht so viel Mehrwert. Nein, ich glaube schon grundsätzlich, dass die meisten Künstler durch Ausprobieren sehr viel erreichen werden, weil sie schon ein Gespür dafür haben, was für sie funktioniert und was nicht. Wenn man sich sehr stark dafür interessiert, kann man da Kurse besuchen. Wir hatten aber auch mal einen ganz herausragenden Zauberer, der war kein Startkünstler von uns, aber den hatten wir mal hier eine Zeit lang bei uns, der Marc Weide, der auch Weltmeister ist im Zaubern, ein ganz zauberhafter Mensch sozusagen, ja. Den wir mit unserem Social Media Department zusammengebracht haben. Und dann haben wir dem einfach so ein bisschen gezeigt, guck mal, und wenn du den Text so schreibst, dann hat das nochmal eine andere Ausrichtung. Hier kannst du eine Zielgruppendefinition machen. Das waren so ein paar Basics. Das reicht manchmal auch, dass man so die Mechanik der Plattform versteht. Wenn man ehrlich ist, ändern sich die Mechaniken dieser Plattform ohnehin alle paar Wochen, weil die natürlich auch an ihren Algorithmen schrauben. Das heißt, das ist ohnehin kompliziert. Deswegen finde ich immer ausprobieren. Grundsätzlich eine positive Botschaft vermitteln. Ja. Das finde ich immer schon sehr hilfreich, weil ich möchte ja etwas mit meiner Kunst.
Einen Mehrwert auch.
Genau, einen Mehrwert schaffen und immer schauen, passt die Plattform zu der Zielgruppe. Also ein klassisches Sinfonieorchester auf TikTok ist ganz lustig, ist aber nicht zielführend, weil die Menschen dort, die dort drauf sind, sehr wahrscheinlich ganz andere Interessen haben. Es sei denn, das Orchester macht irgendwas völlig Abstruses. Dann ist das aber auch nur als PR gut, aber nicht um nachhaltig neue Zielgruppen zu erschließen. Dann wird man sehr wahrscheinlich auf Facebook gehen, weil mittlerweile Facebook die älteste Zielgruppe hat. Oder YouTube, das wären dann so die zwei Plattformen. Instagram ist da irgendwo so dazwischen. Also ich glaube, man muss da einfach wirklich so seinen Fokus finden. Und da kann man drüber nachdenken, das kann man auch nachlesen. Oder aber man holt sich dann mal einmal für einen Tag einen externen Berater, der da mal drüber schaut und dann einfach
sagt. Mehreren zusammen.
Genau, oder mehrere zusammen, also auch Kollektive. Mhm. Und ich glaube, da gibt's ja für das gesamte Berufsbild der Influencerin und des Influencers gibt's so viele verschiedene Möglichkeiten, die man hat. Aber ich glaube, dass Künstler da immer ganz gut ihren Weg finden.
Okay. Kommen wir nochmal zu dem Thema Unternehmensförderung von Kultur. Was würden Sie sagen, was würden Sie Unternehmen vielleicht raten? Was sollten Sie jetzt anders machen? Wie sollte Kultur heute gefördert werden in dieser Zeit?
Ich glaube, das, worauf Unternehmen achten können, ist, dass sie ihre Rolle verstehen. Wir haben ja in Deutschland das große Glück, das hat, glaube ich, sonst kaum ein anderes Land weltweit. Also gibt es immer mal Abstufungen, aber eigentlich so gut durchfinanziert ist kein Kultursektor wie der deutsche, auch wenn wir da immer große Probleme haben mit der Finanzierung. Aber wir haben eine institutionelle Förderung, die sehr, sehr gut ist. Und wir haben die privatwirtschaftliche Förderung. Wir haben nicht das klassische Mäzenatentum. Wir sprechen da immer von, aber das gibt es eigentlich nicht wirklich so, wie zum Beispiel in den USA, wo sehr viel über das klassische Mäzenatentum und die Einzelförderung gemacht wird, die dann auch steuerlich anders betrachtet werden. Ich glaube, das ist da ein sehr, sehr wichtiger Zweig. Dafür ist die institutionelle Förderung sehr, sehr gering in den USA. Das heißt, also es gibt einen sehr, sehr guten Grundstock, wo es eine Förderung gibt, die gar nicht mal zweckgebunden ist, sondern da muss man seinen Antrag stellen, Förderanträge, sondern EU-Förderanträge, dann bekommt man sein Geld und dann macht man sein Projekt. Das, was wir als Unternehmen machen können, ist natürlich nochmal ganz anders fördern. Also ich mag tatsächlich dieses weg vom reinen Sponsoring, sondern etwas zurückgeben an die Gesellschaft, nicht nur in Form von Geld, sondern auch in Form von Wissen und Expertise und Künstler begleiten, um ihnen ein gutes Grundgerüst zu geben. Und wirklich drauf zu schauen, was passt zu mir als Unternehmen. Ich glaube, dass bei ganz vielen Unternehmen, die versuchen immer so Allesfresser zu sein, die gehen dann überall rein. Dann gibt es Unternehmen, die sind sehr fokussiert. Aber die Frage ist immer, warum fördere ich als Unternehmen? Was ist mir da wichtig? Wie nutze ich das? Wo sind auch die Grenzen? Was will ich nicht? Denn wir können nicht alles fördern. Wir sollten das auch nicht. Und wenn 5 Unternehmen ein Festival fördern, ist das toll. Aber die Frage ist das immer so zielführend? Außer, dass das Festival noch größer wird. Hat das einen Mehrwert für die Gesamtveranstaltung? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, manchmal ist es wirklich wichtig zu schauen, wie diversifiziert bin ich? Passt das? Deswegen haben wir unser ursprüngliches Veranstaltungskonzept auch umgestellt. Wir haben hier eine sehr, sehr gute Veranstaltungsdichte. Da müssen wir als eigener Veranstalter nicht wirklich auftreten. Das heißt, wir können unser Budget nutzen, um viel stärker zu fördern, und zwar die Künstler direkt zu fördern. Und Künstlerdirektförderung ist tatsächlich etwas, was im institutionellen Bereich eher schwierig ist. Da werden Klangkörper gefördert, Häuser gefördert. So, das heißt, wenn wir in diese Bresche reingehen und gemeinsam mit der Politik nach Wegen suchen, was ist euer Part, was ist unser Part? Ich glaube, dann können wir tatsächlich auch nochmal die gesamte Kulturförderung in Deutschland auf stabilere Füße setzen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir versuchen immer beide alles zu machen. Und da haben sie doch einen sehr, sehr großen Reibungsverlust.
Absolut, ja. Toll, ja. Ohne Kunst und Kultur wird es still. Das ist ja so ein Slogan, der auch durch die sozialen Medien geht. Was hat denn jetzt Bayer Kultur vor, damit das nicht so ist?
Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Nicht aufhören, weiterhin Kultur fördern. Wir haben jetzt gerade in der Stadt Leverkusen eine große Ausstellung kuratiert mit bildenden Künstlerinnen und Künstlern, die sehr, sehr spannend ist. Und da machen wir bundesweit große, große Werbung für, damit die Menschen aufmerksam werden, dass wieder Dinge passieren.
Was ist das für eine Ausstellung?
Die heißt Lost Places. Das ist eine Einkaufspassage in der nichts mehr stattfindet und über die schon seit vielen Jahren gestritten wird auf politischer Ebene.
In Leverkusen.
Weil jeder gerne was damit machen möchte, aber keiner so eine richtige Idee hat. Dann ist das natürlich schwierig durch Verfahren und Prozesse. Also es ist ein hochkomplexes Ding. Aber irgendwie sind da ganz viele leere Schaufenster. Eigentlich ist es total spannend. Es ist direkt in der Nähe vom Bahnhof. Also eigentlich sowas, wo ich dran vorbeigehen kann, wo ich mal einen kurzen Schlenker machen kann. Und da hatten wir die Idee zu sagen, ach komm, wir nehmen diese Fläche mal und bespielen die einfach.
Inwiefern?
Indem wir 15 Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, sich mit dem Raum auseinanderzusetzen und eine Arbeit zu erstellen. So, und die werden dann alle präsentiert in den Schaufenstern, aber auch im offenen Raum. Und die Menschen können barrierefrei einfach hingehen, wann immer sie wollen. Es kostet keinen Eintritt. Es ist in Zeiten von Covid, müssen sie keine 3Gs einhalten, sondern sie gehen als Passant einfach da lang und schauen sich das an, können es auf sich wirken lassen. Wir haben QR-Codes, wo sie ein bisschen was erklärt bekommen dazu, sodass sie da mitgenommen werden. Das heißt also, wir versuchen da wieder Kunst lebendig zu machen und auch in den Raum reinzusetzen. Weil ich glaube, wir sind momentan noch nicht so weit, dass wir wissen, wie wir mit Räumen umgehen. Das heißt, das ist sehr niederschwellig, sehr einfach auch angenommen zu werden. Für die Künstlerinnen und Künstler ist es super, weil sie eine neue Sichtbarkeit bekommen. Das funktioniert ganz gut. So, dann arbeiten wir daran, dass wir die nächsten Leverkusener Jazztage bei uns im Haus begrüßen können. Diesmal wieder mit Publikum. Und da freuen wir uns alle ungemein, denn dann können wir tatsächlich wieder etwas stattfinden lassen. Und arbeiten jetzt schon mit Hochdruck an dem nächsten Festival. Das ist zwar schon fast fertig. Das heißt also, wir stellen uns gar nicht die Frage, was passiert nächstes Jahr, sondern wir gehen grundsätzlich davon aus, nächstes Jahr wird toll. Sehr wahrscheinlich eine Woche vor Beginn des Festivals werden wir uns alle anschauen und werden uns überlegen, funktioniert das so. Aber ich glaube, wir müssen heute einfach so denken, nicht über die Probleme und Herausforderungen, die kommen könnten, sondern einfach wirklich versuchen, partnerschaftlich gemeinsam der Situation Rechnung zu tragen und Lust zu machen.
Mit einem Plan B.
Mit einem Plan B. Ich sage immer mit einem Plan B bis Plan Z. Also ich glaube, man sollte da immer kreativ sein. Ja. Aber das gehört zur heutigen Zeit dazu. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich mag das ja sehr, wenn man improvisieren muss, weil das hält auch das Gehirn wach und frisch. Und ich glaube, wenn was gar nicht funktioniert, hinterher sagen, ah, wie schade ist das eigentlich, ist das völlig in Ordnung. Wenn wir vorher schon sagen, ach, wie schade ist das denn eigentlich, wird es, glaube ich, auch nicht funktionieren.
Ja. Herr Helfrich, ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Ausführungen. Vielen Dank. Viel Erfolg für das Festival nächstes Jahr und auch für dieses Jahr noch. Es gibt ja noch ein paar Sachen, ne?
Sachen, die wir noch machen werden. Genau. Das ist ganz ad hoc.
Ja, bleiben Sie weiterhin so offen und helfen Sie der Kultur. Dankeschön.
Danke.
Mehr Informationen über Bayer Kultur gibt es unter www.kultur.bayer.de. Das war der Podcast Kultur im Ohr, der Podcast für Kulturschaffende. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Leiter der Agentur Sprecherdatei, Dennis Bergemann in Berlin. Der Agenturinhaber und IT-Experte berät angehende Sprecherinnen und Sprecher und etablierte Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich ein eigenes Business mit dem Sprechen aufbauen wollen oder noch sicht- und hörbarer werden möchten.